Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Speedinvest-CEO Oliver Holle gesprochen. Speedinvest zählt zu den wichtigsten europäischen Startup-Investoren. Im Portfolio befinden sich Bitpanda, die Crypto-App Ultimate und das Versicherungs-Startup WeFox. Oliver ist gerade zur Investorenkonferenz Super Return nach Berlin gereist und hat mit uns über die Stimmung vor Ort, über die Deals, die ihm gerade Sorgen machen und über Apples neue Brille gesprochen. Ein sehr ehrliches Gespräch, wie ich finde. Und damit direkt rein in den Podcast. Viel Spaß damit. Hallo Oliver, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Danke, freue mich, dass ich da bin.
Sehr gerne. Oliver, du hast wahrscheinlich wie die ganze Tech-Welt gestern Abend das Apple-Event auch verfolgt. Wenn nicht live, dann zumindest bei Twitter und LinkedIn, was da rausgekommen ist. Wie begeistert bist du?
Begeistert ist ein großes Wort. Es interessiert mich natürlich insbesondere die VR-AR-Brille. Das gibt schon viel Opportunity für Businessmodelle, die da oben drauf sitzen. Wir selber sind zum Beispiel investiert wiederum in einen Chip-Hersteller, der Micro-LED-Chips produziert, die genau für diesen Use-Case extrem geeignet sind. Das ist schon ein Game-Changer. Wenn Apple da tief reingeht und die ganze Macht dahinter legt, dann ist das alleine schon für die Company ein Riesenboost.
Okay, aber die sind da jetzt im Moment noch nicht eingebunden.
Das die sind ist da nicht eingebunden, aber das macht gar nichts, weil alleine das Signal, das Apple da eingeht, ist einfach ein Riesensignal.
Okay, aber glaubst du denn, dass, ich meine, als VCs, Wagniskapitalgeber, müsst ihr ja auch immer ein bisschen vorhersehen, wie sich das Verhalten der Menschen verändert. Seht ihr das schon, dass ja, die Menschen tatsächlich mit so einer Brille im Wohnzimmer sitzen oder rumlaufen. Wie schätzt du das ein?
Nein, bis jetzt muss man ganz klar sagen, war das eine der großen Enttäuschungen der letzten Jahre, nicht? Also VR, AR hat einfach nicht das eingelöst, was man sich davon versprochen hat. Ob das jetzt Apple ändern wird, werden wir sehen, aber zumindest ist es einmal ein großes Signal. Das wissen wir, dass das einen großen Unterschied macht, wenn dieses Ökosystem sozusagen diesen Use Case integriert. Aber bis jetzt hat es nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen. Also da ist viel, viel Geld versenkt worden. Und
Habt ihr auch Geld versenkt? Oder?
Wir haben ein, zwei Wetten gemacht in einem UK-Startup zum Beispiel, das Advertising-Lösungen für VR, AR anbietet. Die kämpfen, ja. Also sie sind Leben, aber sie kämpfen.
Okay. Aber gibt es denn da so Use Cases, Anwendungsfälle, wo ihr sagt, da sehen wir es am ehesten? Also Apple geht ja interessanterweise auch mit so einem
Business-Konferenzansatz
da irgendwie rein und dass man im Wohnzimmer Entertainment, also Filme gucken kann, telefonieren kann. Was seht ihr da am ehesten, was funktionieren könnte?
Also wo man ja schon weiß, dass es funktioniert, ist eben im Factory Floor oder überall im ganzen, sag ich mal, Arbeitsumfeld. Da gibt es ja schon Speziallösungen, die funktionieren und die angewandt werden. Da kann natürlich Apple jetzt auch rein. Da haben ja auch andere Anbieter ganz stark in diese Richtung hingepivotet. Natürlich funktioniert es im Gaming, das wissen wir auch. Ob es jetzt sozusagen in diese breitere Entertainment-Welt hineindringt, das kann eigentlich eh so ein Player wie Apple am besten beweisen. Das hat bis jetzt halt noch nicht funktioniert, muss man klar sagen. Also der Mehrwert war einfach so überschaubar von diesem Ding für alles außerhalb dieser paar ganz spezifischen Use Cases. Und der fehlende Komfort so groß, ich habe sowas auch zu Hause, das macht man einfach nicht. Aber gut, wir werden sehen. Apple ist schon, also ich habe da... Bin schon ein bisschen ein Fanboy. Also
okay, glaub, das heißt, du kaufst dir das auch, du gibst die $3,500 auch aus.
Nicht auszuschließen,
ja. Glaubst du denn, dass es da für verschiedene Startups auch Möglichkeiten gibt drumherum, also jetzt abseits der Chips und Komponenten, dass es ein Ökosystem geben wird? Weil da gibt es ja sicherlich auch eine Diskussion darum, was bietet diese Brille für andere Firmen für Opportunitäten?
Natürlich. Also wir sind ja ganz aktiv zum Beispiel im Digital Health Bereich. Also alleine da brauche ich nur auf unser Portfolio schauen und sehe schon ein Dutzend Anwendungsfälle, wo diese Brille funktionieren würde als Ergänzung. Im Entertainment-Bereich auch ganz klar. Es gibt viele, viele Anwendungsfälle. Aber muss schon sagen, das sind noch ganz viele Fragezeichen und letztlich braucht jedes Startup braucht eine User-Basis und die ist halt einfach noch nicht da.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache und ein Reminder für die Bewerbungsphase der Finance Forward Masterclasses. Am 7. und 8. Mai findet in Hamburg zum dritten Mal die Finance Forward Konferenz statt. Neben vier Programmen auf den Bühnen bekommt ihr außerdem an beiden Konferenztagen auch die Möglichkeit, an einer der Finance Forward Masterclasses teilzunehmen. Für einen der Plätze müsst ihr euch aber jetzt bewerben. Schaut dafür am besten so schnell wie möglich auf financefwd.com/masterclasses vorbei und bewerbt euch mit eurem Konferenzticket. Hier ein kleiner Auszug. Bei Adyen bekommt ihr 90 Minuten Deep Dive zum Thema Payment und wie Get Your Guide und Blue Tomato mit nahtlosem Zahlungsverkehr revolutionieren. Mastercard spricht über das wichtige Thema Gender Tech Gap und Felix 1 über Fallstricke in internationalem Onlinehandel.
Werbung Ende.
Ich meine, die Frage ist ja, dass das Metaverse wird ja auch immer im Kontext von Krypto genannt. Und da wird sich jetzt sehr stark zeigen, ob Apple wieder einen sehr Closed Shop entwickeln wird und dafür die ganzen Krypto-Player eigentlich kein Platz sein wird, sondern so jemand Zentralisiertes dann das Spiel gewinnt.
Davon kann man ausgehen. Ja. Ich glaube, das wird genauso sein. Heißt aber nicht, dass nicht parallel dann eben auch dezentrale Ansätze passieren können. Und manchmal ist ja auch sozusagen ein App-Store, wie eben Apple das gemacht hat, genau der Auslöser, um den Mass-Market zu öffnen und dann eben auch die Chance aufzubauen für alternative Ansätze. Also ich würde es jetzt mal nicht so negativ sehen.
Wo wir jetzt gerade bei Apple sind, die gehen ja auch stark in den Fintech-Bereich, in den Bankenbereich. Wie siehst du da, wie gefährlich ist das für Neobanken, für Fintechs, wie zum Beispiel Bitpanda, die bei euch im Portfolio sind, wird man irgendwann dann einfach mit seiner Apple Wallet Kryptowährung handeln?
Ich glaube, das ist sehr gefährlich. Ich glaube, Apple ist einer der größten Bedrohungen, nicht nur für Fintechs, sondern überhaupt für die klassischen Incumbents im Bankenbereich, weil die Usability einfach massiv vorteilhaft ist. Und wenn sie jetzt noch schaffen, ein, zwei Mittelmänner rauszuschneiden, dann ist das Businessmodell einfach extrem stark. Bitpanda zum Beispiel ist ja jetzt am wenigsten gefährdet. Da gibt es ganz andere Anbieter, die eigentlich genau auf diesen Vereinfachungs-Use-Case hingehen, den auch Apple anbietet. Und die da in der Zwischenzeit.
Wer schiebt dir da im Kopf?
Naja, man muss ja nur im Payment-Bereich, ja. Also im Payment-Bereich, glaube ich, ist die Chance, dass Apple da einfach einen Teil der Marge einfach sich einbehält, ist schon sehr, sehr groß. Ja.
Genau, wir werden es sehen. Genau, ein kleiner Themenwechsel. Du bist ja hier in Berlin anlässlich der Super Return, die diese Woche stattfindet. Eine große internationale Konferenz, wo viele VCs da sind, aber auch viele Geldgeber der VCs, die sogenannten LPs. Also ihr müsst da um Geld pitchen, mal auf der anderen Seite stehen. Hast du gerade im Vorgespräch schon erzählt. Wie ist da die Stimmung aktuell? Ist das so ein bisschen so Selbsthilfegruppe mäßig oder?
Absolut Selbsthilfegruppe, insbesondere am Abend. Ja. Naja, also grundsätzlich ist die Branche so langfristig orientiert und auch die Beziehungen, die man aufbaut, das geht ja wirklich über viele, viele Jahre, dass jetzt diese unmittelbare Krise, die wir haben, nicht so dramatisch spürbar ist, weil man eben genau weiß, man sieht sich nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr auch wieder. Aber was schon ganz klar ist, ist, dass die allermeisten Investoren, also die LPs, die in Fonds investieren, derzeit massiv auf der Bremse stehen. Und wer jetzt draußen ist im Fundraising, der hat es nicht leicht. Und wer seine Fonds geschlossen hat, der macht drei Kreuze, ja.
Okay, und hat sich denn das Publikum der LPs ein bisschen verändert? Wenn man sich so die großen Runden zum Beispiel anguckt, merkt man ja zum Beispiel, dass es sich stärker nach Saudi-Arabien da irgendwie, die als Geldgeber in Frage kommen, weniger die großen Amerikaner, die sich ein bisschen zurückhalten. Merkt man das in der LP-Basis dann praktisch auch?
Also was ganz klar ist, dass die allermeisten US-Investoren, die in Fonds investieren, seit einem Jahr, seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine, extrem zurückhaltend sind. Da gibt es eigentlich kaum Bewegung. Das heißt nicht, dass sie nicht kommen, aber das heißt, sie kommen, schauen sich das an und fahren wieder. Das ist eigentlich so die Kurzzusammenfassung. Natürlich ist die MENA-Region, also Saudi, Dubai, Abu Dhabi, ist sehr, sehr präsent. Man sieht das auch in den großen Growth Rounds, wo eigentlich die fast immer jetzt dabei sind und zum Teil sehr, sehr gute Deals machen. Und man sieht halt auch, dass in Europa noch immer wahnsinnig wenig eigenes Kapital verfügbar ist dafür.
Das hat sich jetzt auch in den letzten 10 Jahren nicht großartig geändert.
Es ist besser geworden, keine Frage, aber immer noch in einem Ausmaß, wo wir ein Bruchteil von dem sind, wo man in den USA aktiv ist. Und das ist schon eines der großen Probleme.
Gibt es denn so Art Szenarien, die jetzt unter euch oder auch unter den verschiedenen LPs und Geldgebern aufgemacht werden, wie es jetzt eigentlich weitergeht?
Natürlich denkt man darüber nach. Es gibt ja einerseits wieder die nächste Welle an positivem Momentum rund um Artificial Intelligence, KI. Das wird gerade in den USA eigentlich als extrem positiv gesehen, dass das eigentlich sozusagen der nächste Zyklus steht vor uns. Auf der anderen Seite gibt es das Negativszenario rund um die Zinswende, um langfristige Inflationsängste, wo man natürlich schon auch eine Perspektive haben kann, dass das noch einige Jahre sehr, sehr, gedämpft vor sich hingeht. Und in Wirklichkeit müssen wir als Investoren schon eher aufs zweite Szenario schauen, um unsere Portfoliofirmen da durchzubekommen. Und da geht es jetzt in jedem einzelnen Portfolio um Kostenkürzen, Runway verlängern, Szenarien zu entwickeln, wie man überleben kann, auch ohne externes Kapital, all diese Themen.
Habt ihr Ende letzten Jahres noch einen Fonds über 500 Millionen geschlossen, seid damit quasi glücklich, muss man sagen, in diesem Markt, dass ihr jetzt nicht Geld einsammeln müsst. Habt ihr denn da eure Art und Weise zu investieren schon ein bisschen angepasst, also mehr Geld für bestehende Firmen zurückgelegt, oder sagt ihr, wir als frühphasige Investoren machen wir einfach Business as usual?
In a nutshell machen wir Business as usual. Also wir haben mit dem neuen Fonds natürlich ja ein Interesse, in neue Firmen zu investieren. Wir können mit dem nicht in alte Portfoliounternehmen investieren.
Stimmt, ja.
Und unser Ziel ist, wieder ein Portfolio aufzubauen von knapp 100 Firmen. Ein bisschen langsamer waren wir in den letzten 12 Monaten, aber das ist also wirklich nur graduell. Letztlich ist das eine Maschine und die Maschine läuft und das ist auch gut so.
Ist es denn so, dass eure Geldgeber da teilweise irgendwie sagen, hey, gib das mal alles nicht aus? Es läuft ja normalerweise so, es sind 500 Millionen committed, aber die sind nicht euch überwiesen, sondern ihr sagt immer, hier, wir investieren jetzt, machen einen Capital Call und dann wird das quasi überwiesen. Gibt es da schon erste, die sagen so, hey, macht mal langsam?
Nein, im Gegenteil. Wir haben ja auch eine Financing Facility, das heißt, wir haben das eigentlich zum Teil über Banken vorfinanziert und mussten damit noch einen sehr, sehr kleinen Betrag überhaupt erst abrufen. Das verwirrt eher einige Investoren, dass sie noch so wenig einzahlen mussten. Aber wenn man an das Modell von Spinvest glaubt, dann glaubt man daran, dass man eben kontinuierlich im Seed-Bereich, in den Verticals, wo wir aktiv sind, einfach kontinuierlich eine Portfolio aufbauen und hier eben ein aktiver Lead-Investor sind in Europa. Und unser Zeithorizont für diesen Fonds ist ja wirklich, also 7 bis 10 Jahre von jetzt. Insofern macht jetzt ein taktisches Vorgehen da überhaupt keinen Sinn. Wir müssen die besten Deals finden. Und tendenziell sollte man glauben, dass jetzt eigentlich eine sehr gute Zeit zum Investieren ist.
Okay, das ist ja immer so eine These, dass jetzt in der Krise theoretisch die guten Firmen entstehen. Habt ihr das Gefühl?
Ja, das persönlich ist mir das ein bisschen langweilig, diese These. Also was Faktum ist, ist, dass die Bewertungen nicht mehr in die Höhe gegangen sind, sondern eher stagnieren oder leicht sinken. Was auch ein Faktum ist, dass man, was für uns wahnsinnig wichtig ist, als Lead-Investor mit signifikanter Ownership einzusteigen, ist leichter geworden. Also weniger Konkurrenz, das hilft uns. Ob diese Firmen jetzt viel besser sind als die wir vor 2 Jahren investiert haben, das finde ich respektlos den Gründern gegenüber. Die Gründer vor 2 Jahren waren genauso gescheit wie die jetzt.
Ihr habt jetzt ja auch anlässlich der Super Return eine VC-Studie rausgebracht. Da hattet ihr über 400 Geldgeber befragt, zusammen mit der Uni in München. Gab es da so überraschende Erkenntnisse für dich, was die Stimmung angeht, was generell die Resultate angeht?
Also für mich persönlich am meisten überraschend war eigentlich die Breite, die wir bekommen haben an Responses, an Antworten. Also wir haben eben über 430 Antworten bekommen, davon die Hälfte auf Partner-Level. Das ist schon cool. Das zeigt einmal überhaupt, dass wir haben über 200 Partner da sozusagen, die mitgemacht haben. Was auch interessant ist, zeigt, wie wahnsinnig jung dieses Ökosystem eigentlich ist. Nicht? Wir haben also die meisten Fonds sind unter 13 Jahre alt. Das ist nicht lang. Die meisten Fonds haben unter 300 Millionen Assets under Management, das ist nicht viel. Und mehr als 2/3 der Fonds sind wirklich frühphasig. Das heißt, wir haben eigentlich eine europäische Industrie.
Unwucht auch, ne? Eine Unwucht im Grunde genommen.
Eine Unwucht, genau. Eine Unwucht und eine wahnsinnig, also das muss man sich so vorstellen, wie wenn man eine Sportart in einem Land einführt und das gerade mal 10 Jahre macht, ne, dann werden ein paar weniger global mitspielen, aber in Wirklichkeit ist die Liga noch wahnsinnig jung und unerfahren und genauso ist Europa. Und das sieht man diesen Zahlen einfach. Das sieht man, worauf man als Frühphaseninvestor, natürlich schaut man auf die Gründerteams, das kommt ganz klar aus der Studie raus. Ist auch nicht verwunderlich, wenn jetzt in einem mehr ausgewogeneren Ökosystem, sage ich mal, Hälfte-Hälfte zwischen Frühphase und Wachstum wäre, dann würden auch die Zahlen dort anders ausschauen. Also man sieht einfach diese enorme Unreife der europäischen Szene und damit aber auch die Opportunity. Das ist natürlich das kann nur wachsen. Es wird wachsen.
Ich hatte jetzt in den letzten Tagen auch nochmal gehört, dass es trotz dieser schwierigen Phase immer noch viele Fondsgründungen auch gibt. Also jetzt im Hintergrund 10, 12, 20 Teams überall in Europa an neuen VC-Funds arbeiten.
Ja, gleichzeitig habe ich zum Beispiel jetzt gestern habe ich noch eine Statistik gehört, dass bis jetzt 2023, glaube ich, gerade mal 4 neue Fonds geclosed worden sind.
In Europa.
Letztes Jahr waren es 250. Okay. Also ich glaube, natürlich gibt es noch immer diese Welle an Neugründungen von VCs, die waren natürlich die letzten 2 Jahre massiv und ich würde das eher als Ausläufer bezeichnen. Ich persönlich gehe von einer Konsolidierung aus und von einer deutlichen Reduzierung der Anzahl der Player.
Okay, aber das heißt, manche werden dann einfach keinen Folgefonds mehr raisen?
Ja, ist auch nicht so lustig. Ja. Also ich glaube mal, die letzten 10 Jahre waren sehr lustig als VC. Es ist immer nach oben gegangen. Ja. Die nächsten 10 Jahre werden weniger lustig. Und dann werden vielleicht auch einige Gründer, die jetzt VC machen, sich überlegen, vielleicht auch wieder zu gründen, was ja eine gute Sache ist. Also ich glaube, es ist wirklich nicht jedermanns Sache.
Ja. Ein weiteres Ergebnis der Studie war ja, dass rund 85% der Investorinnen und Investoren Unicorn-Startups, also Startups mit Milliardenbewertung, für überbewertet halten. Muss jetzt natürlich die Frage stellen, welches Unicorn bei euch im Portfolio hältst du für überbewertet?
Also jede andere Antwort wäre ja schrecklich. wenn die Tech-Werte an den Börsen um teilweise 50%, 60%, 70% runtergehen und man nicht glauben würde, dass die Werte, die man selber in den Büchern hat vor 1-2 Jahren, nicht auch davon betroffen sind, dann ist man ja komplett unrealistisch. Also ich glaube, das ist bei allen im Portfolio so, bei uns auch. Und es geht jetzt ja eigentlich nur darum, die Firmen so auszustatten, dass sie in diese Bewertungen hineinwachsen können und dann wiederum hoffentlich nach der Krise sozusagen unter Anführungszeichen Kriegsgewinner sein können, indem sie eben dann in der Konsolidierung, im Aufwärtstrend eben auch wieder diese Welle reiten können. Und das ist ganz normal.
Okay. Siehst du denn da schon irgendwie so eine Art Ausweg, dass gerade im Fintech-Bereich sieht man es ja international schon, dass es eine Konsolidierung gibt, dass größere Firmen kleinere Player jetzt aufkaufen und das, was oder es auch einige Pleiten gibt. Wie nimmst du da gerade die Stimmung, was sozusagen Exit-Kanal ist, ja für euch als VC auch immer wichtig zu gucken, wo werden Unternehmen an die Börse gebracht oder verkauft? Wie siehst du da die Stimmung gerade?
Jeder schaut in Richtung Konsolidierung und jeder hat wahnsinnig Angst, zu Recht. Insbesondere als Frühphaseninvestor darf man zu Recht Angst haben, weil nicht jeder Merger oder nicht jede Fusion oder jede Konsolidierung resultiert in irgendeine Chance für als Frühphaseninvestor, dass man sein Geld zurückbekommt. Weil natürlich das, was man nicht vergessen darf, dass diese Firmen wahnsinnig viel Geld geraced haben und da eben sogenannte Waterfalls obendrauf sitzen. Das heißt, bevor man als Frühphaseninvestor sein Geld sieht, sitzen bei dem Merch dann 2 solche Waterfalls oben, eine über einem. Und dann kann man einen wunderbaren Börsengang in 2-3 Jahren hinlegen und trotzdem nicht sein Geld nicht sehen. Also das ist schon sehr gefährlich. Umso wichtiger ist, dass man eben auch ein bisschen Kapital noch hat, um mitzuspielen bei diesen Runden. Aber da ist es zum Teil, glaube ich, für viele Investoren schaut es rosiger aus, als es in Wirklichkeit ist. Aufgrund dieser Strukturierung der Deals, wie sie derzeit stattfinden.
Okay, also das heißt, du sagst, nach außen sieht es rosiger aus, als es sozusagen tatsächlich ist, wenn man...
Für die Frühphaseninvestoren, für die Business Angels, für die Gründer, für die Seedfonds, für die Sovereign Wealth Funds aus der MENA-Region, die jetzt diese Deals anleiten, schaut es zum Teil sehr, sehr gut aus, weil die können jetzt die Terms diktieren und machen das auch.
Hm. Wie sieht dann üblicherweise so ein strukturierter Deal aus?
Naja, indem die Investoren, die jetzt mit Geld nachlegen können oder die Runden leaden können, können die Terms diktieren und können dementsprechend auch sehr nach ihrem Gefallen diktieren, wie das Feld zu verteilen ist, wenn es dann einmal zu einem Exit kommt. Und das kann ganz anders ausschauen als der offizielle Firmenbuch Cap Table, also die Anteile.
Okay. Das ist dann so zweifache Liquidation Preference, nennt man das ja, ist durchaus üblich. Oder eine
Liquidation Preferences, Warrants, also frei zugeteilte Anteile, die nochmal den Cap Table massiv verändern. Zusätzliche Klauseln, die je nach Performance nochmal die Anteile verschieben. Viele interessante Varianten.
Okay. Habt ihr da als frühphasige Investoren irgendwie eine Art Handhabe in Anführungsstrichen? Also du sagtest schon, dass ihr dann mit investiert in solchen Deals, versucht irgendwie da euren Anteil größer zu halten. Was habt ihr da für Möglichkeiten?
Wenige. Also natürlich ist einer der Möglichkeiten, dass man mit den Gründern gemeinsam, die da auf dem gleichen Boot sitzen, versucht, da dagegen zu halten. Was hilft, ist eine intelligente Syndizierungsstrategie, dass man eben auch LPs oder Investoren aus dem Umfeld hinter sich sammelt, um damit mehr Kapital hinter sich zu bündeln und nachzuinvestieren zu können.
Das sind dann so Special Purpose Vehicles oder
muss
so
gar nicht
Opportunity
sein.
Funds, dass man...
Opportunity Fund, SPVs, Special Purpose Vehicles oder auch einfach Treuhand-Optionen. Da gibt es viele Varianten. Letztlich geht es darum, dass man schnell und unkompliziert Kapital nachschießen kann und damit dann in diesen Strukturierungen sozusagen eben eher bei den Gewinnern ist als bei den Verlierern.
Ja. Wenn man sich jetzt so euren Fokus anguckt, du hast schon gerade gesagt, so digitale Gesundheit, Fintech sind zwei Schwerpunkte zum Beispiel. Wie verschiebt sich jetzt gerade bei euch euer Fokus? Bleibt das erstmal bei diesen Themen oder sagt ihr, wir brauchen neue Thesen, wir brauchen neue Sachen, die wir uns anschauen? KI hast du vorhin als großes Trendthema schon genannt. Inwiefern guckt ihr euch da thematisch, orientiert ihr euch da neu?
Also wir sind ja so aufgestellt, dass wir 6 Investment-Teams haben, die jeweils einen vertikalen oder Branchenschwerpunkt haben. Das reicht von Marktplätzen über eben Fintech, SaaS, Industrie, Health etc., Deep Tech natürlich. Jeder dieser Teams hat den Auftrag und auch das Mandat, Thesen zu entwickeln, wie sich ihr Thema weiterentwickelt. Und da spielt eigentlich die Musik. Das heißt, wir haben sozusagen ganz massive Veränderungen, wie sich zum Beispiel Fintech entwickelt hat, weg von Neobanken, vielleicht auch von Neoversicherern hin zu viel mehr Embedded Finance. Wir machen immer mehr in Emerging Markets im Bereich Fintech. Da tut sich wahnsinnig viel Positives. Im Deep Tech-Bereich zum Beispiel haben wir die letzten 3-4 Jahre sehr, sehr viel in KI investiert. Jetzt shiftet es mehr in Richtung Quantum und Material Science. Da sehen wir ganz viele spannende Opportunities. Da ist das AI-Thema eher schon abgefrühstückt, muss man sagen. Umgekehrt ist zum Beispiel jetzt das im Industriebereich, wo wir ein sehr starkes Team haben, hat sich das halt sehr stark die letzten Jahre weg von IoT und Robotics hin zu Climate entwickelt. Es gibt eigentlich kaum mehr einen Deal im Industriebereich, der nicht Climate-Fokus hat. Also gesehen ist es innerhalb dieser Verticals, gibt es eigene Thesen. Insgesamt ist schon zu spüren, dass sich die Welt in Richtung, ich sage mal Enterprise, in Richtung B2B-Software, in Richtung Deep Tech und Climate entwickelt hat. Dort viel mehr Deal-Dynamik ist, auch viel mehr Anschlussfinanzierungspotenzial ist im Moment, als jetzt in den klassischen Themen, die wir vielleicht vor 4-5 Jahren im Vordergrund gehabt haben, eher Fintech-Marketplaces.
Okay. Kannst du denn so 1-2 Beispiele nennen von europäischen KI-Playern, wo ihr zuversichtlich seid?
Ja, also zum Beispiel sind wir bei einem englischen Startup namens Turing Tech investiert. Die optimieren sozusagen die Auswahl von KI-Modellen. Also das ist ja sozusagen, also wenn man in KI näher reinschaut, dann ist ja das eigene Modell ist ja eigentlich Commodity. Das ist sehr austauschbar. Das ist nicht mehr wahnsinnig spannend. Was spannend ist die Auswahl der richtigen Modelle oder die Auswahl der richtigen Verfahren. und da wiederum das sozusagen auf den Use Case richtig anzupassen. Und da haben die eine Software entwickelt, die wirklich gut funktioniert. Das ganze Security-Thema ist hochinteressant und spannend. Privacy-Thema ist hochinteressant und spannend. Und da gibt es viele Player, also insbesondere, muss man sagen, aus dem UK Research Triangle, Cambridge etc., wo sich also absolute Top-Teams entwickeln und die auch global mitspielen können.
Mhm. Sind aber, was so die öffentliche Wahrnehmung angeht, noch ein bisschen unterm Radar, oder?
Ja, klar. Also wir haben dort vor 3-4 Jahren investiert. Das ist noch immer wahnsinnig früh. Das sind Firmen, die eben gerade mal eine Series A oder Series B raisen. Noch keine Unicorns, noch keine Public Listed Companies. Ja. Mhm. Aber es wird schon.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass sich bei Fintech eure These auch ein bisschen verändert hat, weg von sozusagen eigenen Versicherungsplayern mehr zu Embedded, also dass es in andere Lösungen eingebaut wird, die sozusagen Finanzprodukte. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was ihr da spannend findet, was ihr euch genau anschaut.
Ja, ist interessant. Also es gibt eigentlich kaum mehr einen Deal, den wir im Fintech-Team machen, der nicht mit einem anderen Team kollaboriert. Also sozusagen, wenn das jetzt das klassische ein klassischer Marktplatz, der eben Finanzierungsoptionen mit anbietet oder eben auch Vorfinanzierungsoptionen mit anbietet. Das sind Dinge, die funktionieren. Was auch funktioniert, ist im Versicherungsbereich eben, man hat gelernt, im Versicherungsbereich direkt zum Konsumenten zu gehen, ist wahnsinnig teuer und ineffektiv. Wenn man aber Versicherungen einbaut in einen Use Case, der für Kunden normal verständlich ist und intuitiv ist, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht mehr die Versicherung im Vordergrund, sondern eigentlich ein anderes Produkt, einen anderen Nutzen, der dann aber mit einer Versicherung abgebildet
wird. Was kann das zum Beispiel sein?
Also wir haben zum Beispiel gerade investiert in ein französisches Startup, das Luxusartikel, wo Luxusartikelhersteller ihre Handtaschen, ihre Schals, whatever, automatisch mit einer Versicherung, einer Diebstahlsversicherung mitverkaufen. Das heißt, wenn ich sozusagen, das funktioniert über einen Token, in dem Moment, wo ich das kaufe, kann ich eigentlich jederzeit, wenn mir dieses Produkt dann gestohlen wird, sozusagen das wieder zurückbekommen. Und das ist einfach im Preis mit inbegriffen und gibt einfach Sicherheit dem Kunden und kostet dann letztendlich natürlich eben bei den Margen, die machen, ist das vergleichsweise vernachlässigbar.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Ihr habt ja dann aber auch die erste Generation an Playern mitfinanziert, wie zum Beispiel Bitpanda, was sich an Endkundinnen und Kunden richtet. Was ist da aus eurer Sicht der Ausweg, sage ich mal? Weil die müssen ja weiterhin wachsen, weiterhin sozusagen an Endkundenmarketing Geld investieren. Alles, was VCs gerade nicht so gerne finanzieren wollen.
Das stimmt. Also erstens einmal ist der große Vorteil dieser Firma, dass sie noch gut kapitalisiert sind und damit auch einmal in Ruhe arbeiten können. Das ist wichtig. Der Ausweg ist einerseits in der Regulatorik. Da muss eben eine Bitpanda, und das tut sie ja auch, vorweisen und nachweisen, dass sie da best of class ist und damit auch sozusagen Vertrauen anbietet und Vertrauen schafft in den Endkunden gegenüber. Und das Zweite, worauf Bitpanda ganz besonders setzt, ist B2B, also nämlich eine Infrastruktur anzubieten, wo sie klassischen Finanzindustrie-Teilnehmern eben eine Blockchain-Infrastruktur anbietet, um schnell und einfach auch in diesem Bereich mitzuspielen. Und in diesen beiden Feldern ist wahnsinnig viel Potenzial. Und letztlich wird sich dann der Markt so konsolidieren, dass wir hoffentlich da als europäischer Marktführer rauskommen. Und dann werden die schon wieder sehr, sehr gute Schlagzeilen schreiben. Ja.
Wir haben jetzt ja schon viel drüber gesprochen, dass Fintech eins euer Standbeine ist. Einer euer Partner ist ja Stefan Kleestiel, der in der Branche ja einen sehr, sehr guten Ruf genießt, aber der auch mal 10 Jahre im Wirecard-Aufsichtsrat saß und die BaFin deswegen wollte, dass er da bei N26 zum Beispiel aus dem Aufsichtsrat rausgeht. Um den ist es ein bisschen stiller geworden. Was spielt er aktuell noch für eine Rolle bei euch im Unternehmen?
Der Stefan ist eben seit 2014 bei uns mit an Bord, hat eine ganze Reihe von extrem erfolgreichen Startups mit betreut und mitentwickelt und bei denen ist er auch noch aktiv als Investmentmanager und betreut die, macht jetzt auch immer mehr im Bereich Emerging Markets und kümmert sich jetzt eigentlich vorrangig um dieses Portfolio und eben die Optionen, die wir da vielleicht in diesen anderen Märkten sehen, ist für uns weiterhin ein wertvoller Partner und Teammitglied. Eben jetzt eher fokussiert aufs Portfolio.
Okay. Ihr hattet da auch mal so einen eigenen Fintech-Fonds über 65 Millionen, glaube ich, geraced. Hab dann aber quasi jetzt keinen Folgefonds dafür mal mitgemacht oder eingesammelt. Woran liegt das?
Wir haben ja in der Geschichte von der Speedinvest eine ganze Reihe von diesen Fokusfonds aufgelegt. Das war eben ein Marketplace-Fonds, ein Industrie-Fonds, ein Fintech-Fonds. Und haben jetzt mit dieser Fondsgeneration beschlossen, alle die zu konsolidieren in einen Hauptfonds, das ist eben Speedinvest 4. Wo wir weiterhin diese Teams haben, also wir haben ja weiterhin diese Fintech, Marketplace etc., aber aus einem Fonds heraus. Und das hat eigentlich vorrangig Fundraising-Gründe. Einerseits, weil es eben viel leichter ist, große institutionelle Investoren in diesen großen Fonds zu bekommen und schon auch Governance-Gründe, um unser Leben einfach zu machen intern. Aber wir haben alle diese Fokusfonds sozusagen reintegriert.
Wenn wir uns jetzt hier vielleicht in einem Jahr wiedersehen, wenn du wieder nach Berlin kommst zur Super Return, was ist so ein bisschen dein Bauchgefühl, wie es dann aussehen wird?
Ist interessant, wir sehen schon, dass jetzt die Runden langsam zurückkommen. Also wir sehen immer mehr Series Bs und Cs im Portfolio, die jetzt wieder stattfinden. Das kann einem Hoffnung geben. Ich persönlich glaube schon noch, dass der Herbst schwierig wird, dass das noch einigen, auch unserer Portfoliofirmen wehtun wird. Insgesamt bin ich wahnsinnig bullish. Also wir haben eben mit unserem neuen Fonds sind wir bestens aufgestellt und die Themen gehen uns absolut nicht aus. Und wie gesagt, für uns ist sicher auch die Perspektive über Europa hinaus sehr interessant im Moment. Also auch dort schauen wir gerade genau hin, ob wir das mehr machen und ja, wir bauen einfach unsere Firma weiter.
Welche Region guckt ihr euch da genau an?
Afrika, ganz klar. Also Afrika ist sicher. Da tut sich wahnsinnig viel, da sieht man eine ähnliche Dynamik, vielleicht wie vor 10 Jahren in Europa, also die erste Gründergeneration, erfolgreiche Modelle, extrem schnell, extrem effektiv, mit wahnsinnig guten Teams implementiert. Und darüber hinaus.
Welche Länder sind da besonders stechender hervor? Ist es Nigeria, Südafrika?
Die großen natürlich, ja. Bangladesch auch. Also es gibt einige große Märkte, die einfach naheliegend sind. Schon auch natürlich die MENA-Region, da wo auch natürlich viel Geld da ist und viel auch inzwischen eine Mittelschicht, die bereit ist zu kaufen. Aber ehrlicherweise ist es ein bisschen wie in Europa auch. Also wir haben inzwischen ja deutlich über 20 Investments gemacht und in fast allen Ländern inzwischen. Also man kann auch dort Talent can come out everywhere. Ja.
Sehr gut, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Oliver, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, freut mich sehr. Bis bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.